So, machen wir wieder weiter, ja? Wir haben ja an sich ein Riesenpensum jetzt für den bis zum Abendessen. Wenn Sie also den Reader anschauen, dann geht das ja bis zur Seite 10 einschließlich, nicht? Also die können nicht alle in der ganzen Breite vorkommen, haben wir ja auch gesagt, sondern es geht um so ein paar Grundpunkte. Und der Einsatz bei den ersten Theologen ist tatsächlich der Kampf gegen die Gnosis. Dazu ist was zu sagen. Gnosis heißt wörtlich Erkenntnis, und das begleitet eigentlich das späte Judentum und auch das Christentum in seiner ganzen Geschichte, diese Vorstellung, es gibt einfache Leute, ganz einfache Leute, die denken überhaupt nicht, sondern die leben bloß dem Bauch, die Sarkiker, die einfach dem Fleisch folgen. Und dann gibt es die normalen Gläubigen, das sind die Pistiker, die Pistis ist der Glaube. Und dann gibt es die erlesenen Esoteriker, die haben die wahre Erkenntnis, die Gnosis. Und das begleitet alle Religionen irgendwie, so eine Teilung. Im Christentum ist das auch sehr verbreitet. Nur ist so, dass das Christentum von Anfang an eigentlich ganz strikt dagegen ist. Es gibt kein Sondererkenntnis oder Sonderwissen, das den Menschen weiterbringt. Es steht so deutlich in Paulusbriefen, Erkenntnis bläht auf, die Liebe baut auf. Die Gnosis hat verschiedene Hintergründe. Einer ist eben dabei zu sagen, ich formuliere schon ein bisschen scharf und polemisch, dass man sich eigentlich die Umkehr des Herzens ersparen will, weil die weh tut und lieber lernt. Also wenn ich so die richtigen Namen weiß, die Keywords, mit denen dann die Torhüter das Tor aufmachen, wenn ich die Engelnamen weiß oder so, dann komme ich einfach weiter und kann mir die Arbeit ersparen, mein Herz zu ändern. Also wir haben in der Gnosis diesen Grundgedanken, je mehr man weiß und je tiefer das Bewusstsein ist, desto besser ist es. Deswegen verknüpft sich das auch sehr oft mit dem Gedanken der Wiedergeburt. Wenn man eben hier noch nicht genug gelernt hat, muss man eben nochmal eine Ehrenrunde drehen, wie man früher gesagt hat, die Klasse nochmal wiederholen, ne? Bis man irgendwann so weit ist. Während wenn es um die Entscheidung zwischen Gehorsam und Liebe auf der einen Seite und Rebellion und Eigenwillen auf der anderen geht, um ja oder nein, da gibt es kein Nachholen. Entweder ich sage ja oder ich sage nein. Was soll das? Nicht? Und das prägt von Anfang an den Gedanken, Sie haben das schon in den Paulusbriefen, merken Sie das schon, dass davon die Rede ist, den Griechen eine Torheit oder so gegenüber dem anderen. Und deswegen ist es gut, wenn ich vielleicht am Anfang etwas über die Gnosis sage. Der Ursprung der Gnosis, das habe ich jetzt erstmal nur polemisch geredet, ich muss auch die positiven Seiten erstmal nennen, wo das herkommt, nämlich der Versuch einer Antwort darauf, dass die Welt so im Argen liegt, dass das Leben wehtut, die Wirklichkeit, dass, so wie Goethe ja gesagt hat, die meisten Blätter im Leben eben doch mit Kummer beschrieben sind und dann gibt es einige wenige Tage der Freuden oder so ähnlich. Er soll ja selber gesagt haben, wenn er auf sein Leben zurückblickt, dann war er vielleicht 3 Wochen glücklich. Nicht? 3 oder 4. 3 oder 4, sagt er. Nicht? Wie bitte?
Nicht?
Ja. Jedenfalls, ich meine auch, es waren Wochen, aber ich kann es jetzt nicht belegen. Nee. Und aus diesem Gedanken ist ein Grundpunkt der Gnosis zu sagen, die Welt, wie sie ist nicht von dem guten Gott geschaffen, sondern der Schöpfer der Welt ist eigentlich selber schon eher was Böses und gehört mit zur Materie und zur Negation, zur Negativität. Im Christlichen gibt es nachher Leute, der Marcion ist also ein großer Name dafür, einer der großen Theologen eigentlich, 2. Jahrhunderts, dass der eben sagt, das Alte Testament ist der böse Gott und dann kommt erst mit Jesus Christus der gute Gott. Das ist dann zum Teil wieder antijudaisch und antisemitisch aufgenommen worden im vorigen Jahrhundert. Und das dann wieder auftaucht nochmal. Also ein Gedanke nochmal, die Welt ist eigentlich vom Übel. In der Regel ist dieses Übel dann gleichgesetzt mit der Wirklichkeit als Wirklichkeit und am wirklichsten ist die Materie, der Stoff. Der ist eigentlich das Schlechte und das Böse und das Schwere. Der Gegenbegriff wäre das Licht, das Leichte, das Schwebende. Sodass also hier dieser unterschiedliche Entwurf vorliegt, dass die Welt erstmal in diesem Sinn negativ ist. Dass das hier erstmal rauskommt. Und dann ist die Frage, wie komme ich aus dieser Welt raus? Es ist ja nicht unmittelbar Schuld, sondern es ist eigentlich Schicksal. Sehr berühmt dieser Text von der Perle, also dass die Perle in den Schmutz geworfen wird. Und an sich heißt Gnosis nicht, sagen die auch extra, dass man also jetzt wie Gott werden muss, sondern man ist schon göttlich, man hat es nur vergessen. Und deswegen muss man sich wieder erinnern und dann unterscheiden sich verschiedene gnostische Richtungen in den Methoden. Die reichen von äußerster und schlimmster Askese bis zu wüstester Promiskuität und allem Möglichen, nur dass man irgendwie aufwacht und seine Göttlichkeit erkennt. Das ist ja so ein Gedanke, der da mit drin steckt. Es geht also um dieses Wissen, das vorliegt. Also, ich habe einen Dualismus zwischen dem unsichtbaren Gott auf der einen Seite und der aus dem Nichts, aus dem Bösen kommenden Welt. Eigentlich ist Gott gut, aber der ist weit weg und wir sitzen hier im Reich des Bösen. Es wird deswegen auch getrennt zwischen dem Schöpfergott und seinem Gesetz, zwischen Logos und Sophia als den Weltprinzipien, die da sind, die diesen Dualismus dann irgendwie überbrücken sollen. Und wie erreicht man das? Also ein Dualismus zwischen der Welt des Geistes und der Materie, was besonders deutlich im Menschen ist. Der ist so das Schlachtfeld. Und das ist ja auch griechische klassische Ethik. Der Kampf zwischen, haben wir schon öfter auch hier angesprochen, der Kampf zwischen Vernunft und Leidenschaft. Es gibt ja die drei Seelenteile, die Begierdeseele, die im Bauch sitzt, die Zornseele und Mutseele, die in der Brust sitzt und die Vernunftseele im Kopf. Und die Vernunftseele muss über Brust und Bauch herrschen. Und das tut sie in der Regel nicht. Also das ist das griechische Problem, Gerechtigkeit als Grundtugend, während nachher die Christen sagen, die Klugheit ist die erste Kardinaltugend, sagt dann Ambrosius. Aber bei den Griechen die Gerechtigkeit, nämlich der Ausgleich zwischen diesen drei Seelen. Und dann soll die Geistseele herrschen über Brust und Bauch. Diesen Zwiespalt erfährt der Mensch und der prägt deswegen so die Vorstellung, dass man sagt, also das mit dem ganzen Körper und Leib, das ist was Schreckliches, das muss man eigentlich loswerden. Und je vergeistigter man ist, desto näher ist man der Wahrheit und dem Himmel, während ja das Christentum die Religion der Fleischwerdung ist. Inkarnation, auch das ist strikt gegen eine ganze Menge von religiösen Entwürfen in Ost und West. Und das ist sehr massiv in der Gnosis da. Und die Erlösung erfolgt dann durch Christus, der Geist ist. Das wird ja auch gesagt, nicht? Wo der Herr ist, der Geist. Aber Geist heißt ja nicht möglichst vergeistigt, sondern Geist heißt eben Kraft und Liebe. Das ist einfach anders gemeint. Die meisten Menschen, die Leib hören, genau wie bei Fleisch, ist ja auch dieser Irrtum, das meint, wenn der Paulus immer Geist und Leib unterscheidet, Paulus hätte da was gegen die Sexualität oder so, die sei gemeint. Nein. Die Werke des Fleisches, wenn Sie mal nachgucken beim Paulus, fängt an, das erste Werk des Fleisches ist der Stolz, der Hochmut. Das hat überhaupt nichts mit Sexualität zu tun. Sexualität ist natürlich auch ein Ort, wo das besonders sichtbar wird. Weil da der Mensch nochmal mit diesem anderen in sich und mit dem anderen Menschen zu tun hat, wo die Möglichkeit ist, besonders zu beglücken und besonders zu verletzen oder so. Deswegen ist das schon ein ganz sichtbarer Ort dafür. Aber es ist nicht selber in sich negativ und auch nicht so gemeint. Also wenn Paulus vom Fleisch redet, ist es nicht ganz durchgängig. Aber in der Regel bedeutet Fleisch der unerlöste, der irdische Mensch, der selbstsüchtige Mensch. Und deswegen bedeutet Geist nicht irgendwas Verdünnisiertes, sondern Geist bedeutet Freiheit, Macht, Stärke, Dienstwilligkeit. All das ist dort gemeint. Aber die Gnosis liest das natürlich anders, sondern Geist heißt Abschied von der Materie. Dann werden die mittleren Wesen natürlich sehr stark betont, also die Engel und was es alles so gibt, die Abwertung des jetzigen Äons, dass es alles schlecht ist, was jetzt da ist, nicht? Und dass ich die eigentliche Erlösung eben durch eine Tiefenerkenntnis habe. Während ja, denken Sie an die Pfingstpredigt des Paulus, wo der sagt, nein, der Geist wird auf alle ausgegossen, auf Knechte und Mägde, auf Söhne und Töchter. Die Gottunmittelbarkeit eines jeden, der dort besteht. Also das ist, innerhalb dessen gibt es dann unterschiedliche Entwürfe, nicht? Aber das sind so Gemeinsamkeiten, die da sind, zusammen dann mit Endzeitspekulationen, also sogenannte Eschatologie, die dann dort auftaucht. Die ganze Apokalyptik gehört dann dorthin. Ne? Apokalyptik heißt an sich Aufdeckung des Geheimnisses. Und im Allgemeinen herrscht dann natürlich Pessimismus über die Welt. Es geht alles eigentlich den Bach runter und einige wenige werden gerettet. Und da taucht jetzt der Irenäus auf, wenn Sie das mal anschauen, da auf dem Blatt 2, nicht? Dessen Schrift eigentlich ja heißt Entlarvung und Widerlegung der falschen Gnosis. Denn es gibt natürlich eine echte Gnosis. Die Glaubenserkenntnis, Jesus zu erkennen als den Herrn. Das kann man nur im Geist. Sagt übrigens Paulus an all den Stellen, wo er sagt, Christus einer sagt, Jesus Christus ist der Herr, komm mal, und das geht nur im Heiligen Geist. Also es ist vollkommen klar, da vorne ist noch ein Platz neben meiner Frau. Es ist völlig klar, dass das so geschehen muss, dass das nur im Geist geht. Das heißt, dass ich mit der Vernunft, hat sich schon gegeben, da war auch noch ein Platz, dass schon mit der Vernunft kann ich Jesus Christus nicht erkennen als Gottes Sohn. Ich kann mit der Vernunft den Schöpfergott erkennen. Aber ich kann nicht mit der Vernunft erkennen, einfach so, dass die zweite Person der Gottheit Mensch wird. Das entzieht sich. Deswegen ist hier eine ganz scharfe Grenze, wenn man das so will, zwischen Philosophie und Theologie. Philosophie, nachdem man diese Unterscheidung im Mittelalter gemacht hat, vorher nicht, bei Thomas. Philosophie heißt, was ich mit der normalen Vernunft erkennen kann, da muss sie auch schon geläutert sein und man muss sich bemühen oder so und es schaffen nur wenige, aber grundsätzlich kann es die Vernunft. Das Erste Vatikanische Konzil hat das als Dogma definiert, dass man grundsätzlich Gott als Schöpfer erkennen kann. Das sind die evangelischen Theologen anderer Ansicht. Aber katholisch sagt man, man kann prinzipiell mit der Vernunft Gott als Schöpfer erkennen. Aber was man natürlich nicht mit der natürlichen Vernunft erkennen kann, ist die Gottessohnschaft Jesu Christi. Deswegen ist Theologie eine Glaubenswissenschaft, wie ich vorhin gesagt habe. Ganz scharfe Unterscheidung. Das ist inzwischen verwischt, weil das Wort Theologie eigentlich ein philosophisches Wort ist. Platon hat das eingeführt. Das heißt einfach nur Gotteslehre. Und ist einerseits ein Teil der Philosophie. Auch bei Aristoteles. Gottesbeweise haben Sie ja schon beredet, haben wir nochmal am Anfang angesprochen. Aber das andere geht nicht. Und deswegen gibt es natürlich auch eine christliche Gnosis, aber wo es eben nicht darauf ankommt, dass ich da tiefere Einsichten für Einzelne habe, sondern dass das allen eben erschlossen wird, denen der Vater es offenbaren will. Denen das angeboten wird. Und da setzt jetzt der Irenäus ein und verteidigt also das Christentum und sagt, das ist es nicht. Und spricht da von dieser Trias, wie Sie da sehen, nicht? Gott, Wort und Weisheit. Sehen Sie, da wird der Geist mit der Weisheit gleichgesetzt. Nachher bei Tertullian und anderen werden Sie es anders haben. Aber er macht es so. Erstmal betonen die Väter immer gegen die Gnosis, dass Gott unerkennbar ist. Machen die Transzendenz so stark und unsere Endlichkeit stark. Gegenüber den Gnostikern, die sagen, wir sind ja selber Gott von Gott und die Vernunft ist was Göttliches und das können wir alles erkennen. Aristoteles sagt, dass unsere Augen für das Göttliche, unser Verstand für das Göttliche so gemacht ist wie die Augen der Nachtvögel, entweder Fledermäuse oder Eulen, wir wissen es nicht, für die Sonne. Also eben eigentlich nicht. Allerdings fügt er gleich hinzu, das Wenige, was wir da trotzdem sehen können, ist erfüllender und schöner als alles andere sonst. Und er sagt, wer nicht philosophieren will, der soll besser gleich sterben. Schreibt in seinem Protepticus, in seiner Einladung zur Philosophie. Aber da geht es nicht weiter. Und Thomas wird dann dieses Wort aufnehmen und sagen, mag auch der Nachtvogel die Sonne nicht erkennen, das Auge des Adlers kann es und den haben wir in der Offenbarung geschenkt bekommen. Nach der antiken Physik im Physiologus, dass die Adler in die Sonne gucken können und dass ja der Adlervater daran auch seine Kinder prüft, ob die in die Sonne gucken können. Wenn die blinzeln, wirft er sie aus dem Horst. Dann steht da drin, manchmal fliegt dann die Adlermutter hin und fängt sie noch unterwegs auf ihren Flügeln. Aber der Adlervater wirft sie erstmal raus, wenn sie mit den Augen zwinkern. Weil sie in die Sonne gucken können. Und dann sagt Thomas, und das können wir. Im Heiligen Geist nämlich. Nicht, wo das dazu kommt. Also setzt er da deutlich ein, Und sagt, und dann ist er auch gegen die Mittlerwesen, wenn Sie mal gucken auf der Seite 91, also da in diesem kleinen Zahl, also immer noch auf, also auf der zweiten Spalte, auf der Seite 2, wo die Engel haben uns nicht gemacht. Gott bedarf nicht solche Hilfe, um das zu machen, was er bei sich beschlossen hat, als ob er selber keine Hände hätte. Denn immer ist bei ihm das Wort und die Weisheit der Sohn und der Geist. Wie ich schon sagte, das sind die Hände des Vaters. Haben Sie es so im ersten Drittel in der zweiten Seite, nicht? Und dass das Wort, das heißt der Sohn, immer beim Vater war, das wird nochmal ausdrücklich gesagt, dann sagen die auch extra, der Logos endiatetos, der in Gott wohnende Logos, also der immanente Sohn, nicht? Das ist das eine, festgemacht eben, dass zu Gott natürlich sein Wissen gehört und zu seiner Selbstkenntnis, da taucht das auf. Und dann sagt er aber auch die Weisheit, und die ist bei ihm der Geist. Und jetzt schauen Sie mal, wenn Sie da weiterlesen, da zitiert er die Texte aus der Weisheitsliteratur, wo es natürlich heißt, Gott hat mich, hat durch die Weisheit die Dinge, er hat mich geschaffen, er schuf mich am Anfang seiner Wege. Das wird da alles noch gar nicht so genau unterschieden und gesucht in diesen ersten Anläufen. Denn natürlich ist der Geist nicht geschaffen, wie wir wissen, nicht? Aber das sind die ersten Versuche, das auszudrücken. Und als er den Himmel bereitete, war ich bei ihm. Und deswegen kann er dann sagen, da unter Ziffer 4 dann, gegen Ende der Seite, der eine Gott also, der durch sein Wort und die Weisheit alles gemacht und geordnet hat, ist auch der Demiurg. Ist also nicht ein Demiurg als eben der öffentliche Handwerker, ne? Der das macht, das ist eben nicht der Böse, sondern das ist der gute, große Gott selber. Das ist ja auch der Weg, über den Augustinus sich vom Manichäismus befreit hat, dass er sagt, die Materie ist von Gott geschaffen und was von Gott geschaffen ist, ist gut. Und die Sexualität ist von Gott geschaffen, also kann man nicht sagen, dass sie schlecht ist. Die Frage ist nur, wie man damit umgeht. Und da gehen wir schlecht damit um. Dass vieles Schöne gefährlich ist, das steht schon beim Platon. Das heißt, alles Große und Schöne ist gefährlich. Das ist kein Hinderungsgrund. Aber gefährlich heißt nicht schlecht. Gerade nicht. Nicht, dass das hier auftaucht und hineingehört. Und sagt, und das verkünden schon die Propheten, dass das dort geschieht. Also an sich ist Gott unerkennbar. Das sagt er jetzt auf der nächsten Seite, auf der Seite 3. Wenn Sie gucken, so in der zweiten Hälfte der ersten Hälfte. Wo er sagt, Gott wird niemand sehen und dabei leben. Und ist schlechterdings unzugänglich für uns. Das ist immer das Argument der Väter. Zum Teil artet es nachher in eine negative Theologie aus. Davon werden wir noch reden. Das ist dann wieder übertrieben. Behaupte ich. Er sagt hier, an sich geht's nicht, aber in seiner Liebe und Freundlichkeit lässt er sich von denen sehen, die ihn lieben, wie es die Propheten verkünden, denn was unmöglich ist bei den Menschen, ist möglich bei Gott. Lukas 18, wie Sie sehen. Ne? Also von dort her ist es dann möglich und geht und können wir Gott sehen. Das sind so diese ersten Versuche bei Irenäus dafür. Deutlicher wird es, und das ist jetzt ein wichtiger Mann, ist der Tertullian. Das war ein Jurist und er hat auch so diese juristische Schärfe und Klarheit. Und der führt ja dann auch, wie Sie sehen, wenn Sie mal umblättern auf das Blatt 4, also jetzt wieder die Randziffer oben, Seite 96, da haben Sie oben in dem Text schon anstehen, dass er als Erster also spricht von der Trinitas. Das ist der Ausdruck, den hat er geprägt, da taucht er zum ersten Mal auf. Trinitas, Trinität. Kapitel 2, er nennt den Sohn Spezies und dann nimmt er den Begriff Persona als Äquivalent zum griechischen Prosopon. Darüber werden wir noch reden müssen. Prosopon heißt eigentlich vor dem Gesicht, vor dem Auge. Maske vom Wortsinn. Aber bitte versteifen Sie sich nicht zu sehr auf das Wort, das hatte ich schon mal in anderen Zusammenhängen gesagt. Wenn ich was Neues ausdrücken will, was mache ich mit der Sprache? Ich habe gesagt, es gibt nur zwei Möglichkeiten. Entweder erfinde ich eine neue Lautkombination und sage brumm, brumm, brumm und meine, das soll jetzt Person heißen. Ne? Oder ich nehme ein Wort, was schon da ist, dann hat es aber vorher schon was bedeutet. Und dann hat es wenig Sinn, nach der früheren Bedeutung zu gucken. meine, es ist interessant, aber man darf nicht was Falsches daraus folgern. Dieses Wort, was ursprünglich Maske heißt, bekommt dann die Bedeutung Rolle. Und als Rolle spielt es dann eine wichtige Rolle. Das sozusagen. Und zwar taucht ja Rolle auf im Theater. Und dann taucht Rolle auf vom Theater vielleicht oder in Verbindung mit Theater, man weiß nicht genau, in der Grammatik. Wir reden bis heute, haben wir alle so gelernt, erste, zweite, dritte Person. Redende Person, angeredete Person, beredete Person. Das sind die drei. Und beim Theater auch, also einerseits wird die Rolle gespielt von jemand, dann ist aber jemand, der die Rolle spielt, der ist auch nochmal jemand. Und Rolle gibt es im Leben. Kommen wir noch drauf, reden wir heute Abend noch davon, von der Rolle weiter. Also das führt er hier ein, solche Begriffe, und nimmt die auf. Und wenn Sie jetzt mal rüberblättern, rüberschauen auf die Seite 97 in der zweiten Hälfte, am Anfang, da sehen Sie, da heißt es jetzt, die vollkommene Geburt des Wortes, während es aus Gott hervorgeht, gegründet wurde es von ihm zuerst als Gedanke unter dem Namen der Weisheit. Sehen Sie, während bei Irenäus Weisheit noch den Geist bezeichnet, knüpft jetzt Tertullian für die Weisheit den Blick auf den Sohn an. Haben Sie es? Also die Zeile 4 oder 5 ist das, da wo am innen drin 89 steht. Ja? Wo das interessant sich so verschiebt. Also nicht unten, nicht? Also auf der Seite 4, zweite Hälfte, und in der zweiten Hälfte die zweite Hälfte. Ja? Der Gedanke und im Namen der Weisheit, wo er das aufnimmt. Und dann, wenn Sie mal weiterschauen, hat er diesen wunderschönen Ausdruck, dass der Sohn aus Gott geboren wird, aus der Gebärmutter seines Herzens. Nicht? Dem Mutterschoß. Mit dem Mutterschoß des Vaters, wo der Sohn hingehört. Nicht? Das taucht also hier auf. Also das Problem war, dass ja zunächst mal griechisch gedacht und gearbeitet wurde. Und jetzt war das gar nicht so einfach, da werden wir im Folgenden sehen, das ins Lateinische zu übersetzen. Was mache ich mit Usia? Usia heißt eigentlich das Anwesen. Es gehört zum Verb einai sein. Usia, die Seiendheit, übersetzt das Heidegger. Und das ist ein Wort für, an sich für ein Landgut oder so etwas, also für Grundstücke oder so, den Besitz, Usia. Dann heißt es Wesen. Die wörtliche Übersetzung lateinisch wäre Essentia, Seiendheit. So wie Usia von Enai sein ist, ist Essentia von Esse sein, Essentia. Essentia heißt aber das Wesen, die Washeit. Usia heißt zugleich aber dann auch die Substanz, also das, was etwas so in sich ist. Und dann sehen Sie sofort, dass da jetzt der Wurm drin ist. Wenn da jetzt von drei Usiae oder einer Usia die Rede ist, heißt das eine Substanz oder drei Substanzen oder ein Wesen oder drei Wesen oder so. Denken Sie auch bei Wort Wesen, wir haben das Wesen, davon gibt es gar kein Plural. So ein Wesen heißt die Washeit. Und dann heißt Wesen aber das einzelne Sein, nicht? Das Lebewesen. Haben Sie es zum Beispiel, nicht? Also es ist schrecklich, weil wir nicht so viele Wörter haben, ist dann so ein Durcheinander und jeder Denker denkt so für sich und dann sollen die sich untereinander noch verstehen. Nicht? Und das müssen Sie sich jetzt vorstellen bei diesen schwierigen Dingen, um die es hier geht. Dass Sie erstmal angefangen haben von diesen griechischen Ausdrücken, Prosopon. Und Prosopon, wenn ich dabei stehen bleibe, dann ist Prosopon ja nur so, ja, so was Äußerliches. So wie ich bis heute immer noch lese, Persona kommt von Personare durchtönen. Wo ich sehr skeptisch bin, dass es davon kommt, weil Persona ein langes O hat und Personare ist ein kurzes O. Aber Person ist auf jeden Fall nichts, wodurch getönt wird. Sondern Person ist das, was tönt, durch was anderes. Nicht? Also deswegen Vorsicht vor der Etymologie. Das ist interessant, ich finde es immer interessant, gibt immer zu denken. Aber man darf sich davon nicht also irreleiten lassen. Das ist ganz wichtig. Und deswegen geht hier von Kirchenvater zu Kirchenväter, an sich könnten wir für das, was ich jetzt heute Nachmittag mache, könnten wir schon eine Woche miteinander reden. Ne? Und länger, das ist klar. Also dass man einfach sieht, wie die zum Teil aneinander vorbeireden, weil jeder unter diesem Wort ein bisschen was anderes versteht. Auch das muss man mitsehen, sodass die Streitigkeiten auch auf den Konzilien nicht einfach bloß so waren. Natürlich war die Politik auch dabei und alles. Sondern zum Teil geht es wirklich um einen Kampf, wie soll ich das benennen, im Griechischen selber schon die Probleme und dann das Problem der Übersetzung ins Lateinische rüber. Kann man sich vorstellen, wie das bei solchen Unanschaulichkeiten geht. Auch da sollte man sich eigentlich nicht drüber wundern, in dem Sinne. Ne? Und da kommt jetzt also der Tertullian und versucht also das klar zu machen, führt wirklich diesen Begriff Person hier ein und macht das deutlich, worum es dabei geht, dass das hier hingehört und auftaucht, der Logos. Nicht? Wenn Sie mal umblättern auf die Seite 98, also das ist dann auf die erste Hälfte auf der Seite 5, wo er sagt, nun nicht länger von dem, der unter der Weisheit und der Vernunft der Logos ist, sondern es gibt ja noch, es geht ja noch mal weiter. Wie ist das jetzt mit der Substanz? Substantivität. Aufgrund der Eigenart der Substanz. Substanz heißt etwas, was in sich steht. Was eigentlich wörtlich heißt, was drunter steht. Hypostasis. Drunter stand. Gedacht war, etwas steht drunter, so wie eben zum Beispiel der Körper unter der Farbe ist. Die Farbe ist draufgemalt, die klebt an ihm, das Wie, und darunter liegt die Körperlichkeit. Natürlich hat das eigentlich nichts mit drunter zu tun, aber wir können ja nicht anders reden als räumlich. Wir reden auch von der Mitte der Dinge oder vom Zentrum einer Frage, es geht gar nicht anders. Also, Hypostase, eigentlich der Drunterstand. Aber zugleich dient das Wort auch dafür, um überhaupt einen ganzen Gegenstand zu beschreiben. Ein Tisch. Wir haben so ähnliche Dinge auch bei unseren Wörtern. Zum Beispiel Leib bedeutet sowohl den ganzen Körper, wie dann, wenn man sagt Leibschmerzen, bedeutet es eigentlich nur den unteren Teil des Rumpfes, nicht? Auch da ist das nicht so präzise. Und der normale Sprachkompetente, der Native Speaker, also wie die Leute sagen, der weiß, was jeweils im Zusammenhang gemeint wird, nicht? Und das muss man hier natürlich auch sehen. Das ist ja noch keine ausgearbeitete Terminologie, sondern das ist erstmal die Umgangssprache, in der man redet, wie man redet. Und dann versuchen die das jetzt zu einer Terminologie zu machen, was ja natürlich nur unter Knirschen gehen kann, nicht? Das ist ja verständlich. Und das erklärt zum Beispiel auch, dass er, wenn Sie mal gucken, im Übergang von der ersten zur zweiten Hälfte sagt, dass Gott ein Körper ist. Ne? Weil so selbstverständlich sagt er sich, ja, Geist ist ja sowas, das fließt ja einfach weg, das geht ja nicht. Was wirklich ist, ist ein Körper. Das wird man später auch präziser fassen, nicht? Auch wenn Gott Geist ist, ist er doch trotzdem ein Körper. Das heißt, wir sagen, Geist heißt eben nicht bloß so etwas Verdünnisiertes, sondern es ist eine kompakte Wirklichkeit. Also sagt der Körper. Nicht? Das will nur einfach so darauf hinweisen, wenn man so Texte dann selber liest und sich dann wundert, dass man das einfach von dort her aufnehmen muss und verstehen muss. Und ganz wichtig ist der Punkt, dass wenn die Leute schon von Hervorgang reden, auch die Philosophen, die Denkenden, dann denken die an Plotin. Und Plotin entwickelt, sagt, die eigentliche Wirklichkeit ist das eine, das schlechthin eine. Und aus diesem einen fließt dann als nächstes hervor der Nous, das heißt der Geist, aber als hervorfließend ist er eine Stufe unter dem, woraus er hervorfließt. Leuchtet ein. Und dagegen ist eine der Hauptkampfrichtungen durch die ganzen Jahrhunderte, bis das dann endlich da in dem Konstantinopel-Konzil dann festgelegt wird, ist eben dieser Kampf, dass Sohn und Geist nicht weniger sind als der Vater. Während die Vorstellungen sind. Darum geht es in diesem Kapitel 8, also auf der Seite 99, also 5, zweite Hälfte, wo er sagt, ich führe keine Probolä ein, Probolä, also keine Emanation, kein Ausfluss, ein Hervorbringen, das dann einfach weniger ist, sondern hier geht es darum, dass hier Vater und Sohn gleich sind, wenn Sie mal schauen, im letzten Drittel der Seite, bei uns kennt allein der Sohn den Vater und hat das Innerste des Vaters selbst dargelegt und alles hat er beim Vater gehört und gesehen und was ihm aufgetragen wurde vom Vater, das hat er auch gesagt und nicht seinen Willen, sondern eben des Vaters Willen hat er vollbracht. Also wo er sagt, es ist nicht irgendwer, der hier was ausrichtet, sondern der ist in Gott, bei Gott und so. So wie es im Johannesevangelium heißt, nicht? Am Anfang vom Wort, das dabei Gott ist und selber göttlich ist. Das ist das, was er eigentlich aufnimmt hier. Ich bin im Vater, heißt es da, nicht? Und es ist immer bei Gott, so wie geschrieben steht, und das Wort war bei Gott. Es ist niemals getrennt. Das ist auch diese Vorstellung, dass da etwas irgendwann später mal wird, das geht nicht. Und deswegen bringt er dann auf der folgenden Seite, wenn Sie mal gucken, auf der Seite 100, also das ist dann die erste Hälfte von Blatt 6, bringt er dann so die Beispiele und sagt, der Sohn ist Schößling der Wurzel, er ist Fluss der Quelle, er ist Strahl der Sonne, weil jeder Ursprung ein Gebärender ist und was aus dem Ursprung hervorgebracht wird, ein Abkömmling. Und deswegen heißt das Wort Gottes auch der Sohn und kann überhaupt nicht getrennt werden, wo es hingehört. Und deshalb bekenne ich, dass ich von Zweien rede, von Gott und seinem Wort, vom Vater und seinem Sohn. Es sind zwei Wirklichkeiten, die aber miteinander verbunden sind. Der Quelle und der Fluss sind zwei eigene Erscheinungen, Spezies, das heißt eigentlich Gestalten. Heißt aber zugleich auch so, dass das Bild, das sich zeigt. Was natürlich dann zu wenig ist, aber so sagt er, aber zugleich sind sie ungetrennt, indivise, also unterschieden, aber nicht getrennt. So wie Sonne und Strahl, sie hängen zusammen. Nicht? Sie merken dieses Ringen darum, zu sagen, der Sohn ist nicht der Vater, aber er ist nicht ein Geschöpf, das auch nicht sein könnte. Und Gott wäre Gott. Sondern es gehört ganz wesentlich und von Anfang an und immer zum Vater dazu, so wie zur Sonne die Sonnenstrahlen gehören. Es gibt keine Sonne ohne Strahlen. Das sind die Versuche, das zu fassen. Und sagt, und dann gibt es, wo aber zwei sind, dort sind zwei, und wo ein Dritter ist, da sind drei. Der Dritte nämlich ist der Geist von Gott und vom Sohn, sowie ein Drittes von der Wurzel, die Frucht aus dem Schößling, ein Drittes von der Quelle, der Bach aus dem Fluss, und ein Drittes von der Sonne, die Spitze des Strahls ist. So versucht er das. So ist, und jetzt kommt's, so ist die Trinität, die Trinitas, aneinandergereiht und miteinander verknüpfte Stufen. Stufen ist wieder nicht so glücklich, nicht? Sagen wir, die wir inzwischen weitergeführt worden sind. Aber das ist erstmal die Glaubensregel, die dort in Ansätzen da ist schon. Nicht? Und insofern könnte man, also das, der ist ganz wichtig, der Tertullian, weil der also das als erster so mit auf den Begriff gebracht hat. Und von dort her geht jetzt der Text, wenn Sie schauen, weiter zu den Griechen. Da ist der Origenes natürlich zu nennen, als der große und Theologe. Und dann geht es weiter zu den, deutlicher wird es dann bei den Kappadoziern, da setze ich wieder ein, also bei Blatt 8. Basilius von Caesarea als erster, der hier deutlich macht, dass er sagt, ich muss unterscheiden zwischen der Wesenheit und der Person. Dass Gott eine Wesenheit ist, eine göttliche Wesenheit, aber drei Personen. Im Hintergrund der Schwierigkeiten, die ich, wie gesagt, eben schon angesprochen hatte. Wesenheit und drei Personen, dass das deutlich wird, was nur im Geist geht. Und damit fängt er an, Basilius, der das schon als erster formuliert, wenn Sie mal schauen, auf der zweiten Hälfte, also auf der Seite 111, unter Ziffer 1. weil viele in den geheimnisvollen Lehren eine Unterscheidung zwischen Wesenheit, Usia, die etwas Allgemeines ist, und den Begriff Person, Hypostasis, nicht kennen und die beiden Begriffe beliebig verbinden im Glauben, es sei belanglos, ob man Wesenheit oder Person sagt. Deshalb führt es eben dann zu einer Verwirrung, dass sie wie von einer Wesenheit auch von einer Person reden und umgekehrt glauben, aufgrund dieser Voraussetzung, dass man bei drei Hypostasen auch von drei Wesenheiten reden muss. Die Frage ist, wie denke ich, dass den einen Gott und die drei Personen? Und da eben der Vorschlag zu sagen, er ist ein Wesen, aber drei Personen. Wenn ich jetzt Hypostasis mit Substanz übersetze, was später geschehen wird, muss ich sagen, Gott ist nur eine Substanz, nur ein Gott. Es tut mir leid, es ist halt so kompliziert. Nicht? Es klärt sich nachher und wir sind ja auch bald da durch. Aber ich finde, man soll es auch nicht überschlagen. Das erklärt nur, warum beim Theologiestudium das mit der Trinität so eine schwierige Sache ist, als wäre das höhere Mathematik, wir werden das noch sehen, und dass deswegen die meisten Theologiestudenten sagen, also endlich habe ich dieses Zeug dahinter mir, ist es sowieso nicht zu verstehen, und deswegen dann auch hinterher nicht bereit sind, dazu zu predigen und das nicht können, sondern jedes Jahr zum Dreifaltigkeitssonntag nur was reden über das Kind, das das Meer in die Grube schöpft. Gott ist ein großes Geheimnis. Nicht? Und man sagt, ja, und was glaubst du da? Ich weiß es auch nicht, frag mal den Pfarrer. Der Pfarrer sagt, ich weiß es auch nicht, du musst meinen Prof fragen. Und so ist das also wirklich schlimm. Während wir versuchen möchten, das will ich Ihnen morgen zeigen, am ausführlichsten ist das da in meinem Buch Freiheitserfahrung drin, im letzten Teil, wie man auch, ich meine, als normaler, vernünftiger Mensch von der Trinität reden kann. Wo das hingehört. Und das müssen wir finden, wenn es wirklich die Mitte unseres Glaubens ist und wir daraus leben sollen. Dann kann das nicht so kompliziert sein, dass es für die Fachleute kompliziert ist. Das habe ich, erinnern Sie sich, schon gesagt, dass es an sich für die Juden und die Muslime genauso gilt, wenn man die ansprechen würde auf die Tora oder den Koran. Es ist nicht bloß so, als ob wir da Probleme hätten. Wie denke ich Gott und die Schöpfung so, dass Gott und die Schöpfung nicht mehr sind als Gott alleine? Was zum Beispiel Hegel behauptet. Er sagt, Gott wird erst durch die Schöpfung Gott. Das geht nicht. Wie denke ich es dann? Man kann sagen, gut, uns gibt es gar nicht, wir sind nur geträumt. Aber nein, wir sind ja wirklich, wir stehen ihm gegenüber. Ja, und bitte jetzt, und wie? Ja, eben. Also, und so versucht er jetzt hier, sagen, nein, es ist ganz wichtig, da zu unterscheiden, damit ich nicht entweder im Tritheismus lande, würden wir jetzt sagen, oder auf der anderen Seite, die Personen verschwinden als bloße Erscheinungsweisen. Und wenn Sie jetzt mal umblättern auf der nächsten Seite, das ist dann die Seite 9, da haben wir schon, dann wollen wir also sagen, mit dem Wort Person will etwas Einzelnes bezeichnet sein. Ach so, nein, da bin ich jetzt. Doch, doch, ja, ja, bei 100, nicht wo die 100 am Rand steht. Also auf der Seite 9, dann Seite 112, also Blatt 9, Seite 112, Ziffer 100. Das also wollen wir sagen, mit dem Wort Person, Hypostase, will etwas Einzelnes bezeichnet werden. Das ist schon das Problem bei Aristoteles. Platon spricht schon von der ersten oder zweiten Substanz, weil nämlich Usia einerseits heißt, wenn ich sage der Mensch, da kann ich das Wesen Mensch meinen. Und ich kann meinen den einzelnen Menschen. Für Platon ist so das Wesen das Vorrangige. Und wir sind so zufällige Instantationen oder Realisierungen dieser Grundidee. Das ist Platon. Wenn Aristoteles die Sache rumdreht und sagt, nein, eigentlich wirklich sind die Einzeldinge. Und die haben zwar ein gemeinsames Wesen. Später wird der sogenannte Nominalismus sagen, das ist nur ein Etikett, was auf uns klebt. So wie Heidegger eine Zeit lang ja nicht mehr vom Sein redet, sondern sagt, die Welt weltet und der Tisch tischt und der Möbel, das Möbel möbelt, weil man nicht sagen kann Sein, weil jedes auf eine andere Weise da ist oder so. Nicht? Und so war im Nominalismus die Vorstellung, diese allgemeinen Namen sind nur Etiketten, die kleben auf und draus, die sagen nichts über die Wirklichkeit aus. Das ist nicht wahr. Zwar gibt es nicht den Menschen, aber es ist nicht bloß ein Etikett, dass wir uns alle Menschen nennen, sondern wir sind alle Menschen. Also muss man irgendwie so zwischen dem Platon und dem Aristoteles da durchsteuern oder am besten beide zusammenrühren oder was weiß ich nicht. Also jedenfalls muss man versuchen, dass, weil jeder da was Richtiges sieht, ne, und das zusammennehmen. Und das taucht natürlich hier jetzt auch als Problem auf. Wenn man da gucken muss, wie ist das eigentlich? Und sagt er, nein, mit Personen ist jeweils der Einzelne gemeint, dass man das schauen muss und das aufnehmen muss. Sagen muss, dass zwar alle ein Wesen sind, wenn Sie jetzt mal schauen auf der Seite 113, da wo die Ziffer 4 steht, also 101, deshalb sagen wir, in der Gemeinschaft der Wesenheit sind unvereinbar und nicht mitteilbar die in der Trinität beobachteten Merkmale, die durch die Proprietät der im Glauben erblieben Personen dargestellt sind. Die Personen sind verschieden in ihren Merkmalen, die Hypostasen, aber es ist ein Wesen. Also wie ich schon sagte, die Personen unterscheiden sich voneinander. Der Vater ist nicht der Sohn ist nicht der Geist ist nicht der Vater. Aber alle drei sind unter dem Was schlechterdings eins, Gott. Drei Wer, ein Was. So wie Jesus ein Wer und zwei Was ist. Jesus ist ein Wer, nämlich die zweite Person der Gottheit. Und zwei Was. Er ist nämlich Mensch und er ist Gott. Ich finde, also mir hilft das sehr, diese Unterscheidung mit Wer und Was. Lassen wir die komplizierten Ausdrücke Person und Natur und alles so weg. Ich finde, man kann das so verschieben, mir hilft es jedenfalls und deswegen erlaube ich mir das auch Ihnen vorzuschlagen. Es ist ein Wer, aber zwei Was. Keiner von uns kann sich das nähere Wie denken. Aber es kann auch nicht einer behaupten, du redest da völlig im Blödsinn. Sag ich, das musst du mir erst zeigen. Denn Wer ist nicht was und was ist nicht Wer. Warum soll nicht ein Wer zwei Was sein oder haben? Oder warum sollen nicht drei Wer ein Was haben? Nochmal, das Wie kann sich keiner von uns denken oder vorstellen, weil es eben wirklich ein Geheimnis ist, muss aber nicht sein. Wir wissen auch vieles Wie nicht. Woher weiß ich denn, wie mein Arm hochgeht, wenn ich den heben will? Geht auch. Zwei Was kann ein Ding schon sein. Unter verschiedenen Rücksichten ist es das sogar. Es müssen verschiedene Rücksichten sein. Und die sind ja auch da. Nicht? Unter der einen Rücksicht ist er ein Mensch mit menschlicher Natur. Unter der anderen Rücksicht ist er Gott. Deswegen gilt ja, davon werden wir noch reden müssen, die sogenannte Idiomenkommunikation. Von der Person kann ich sagen, Jesus Christus ist allwissend. Aber ich kann nicht sagen, die Menschheit Jesu ist allwissend. Ich kann also von dem einen Wer kann ich zwei Was aussagen. Nur können wir uns nicht vorstellen, wie das zusammengeht, sein Nichtwissen und sein göttliches Wissen. Heute hilft man sich ja sozusagen, dieses Wissen muss kein explizites, ausdrückliches sein, weil meine Antwort auf die Frage, weiß er, dass er Gott ist oder nicht, sondern das kann in einem diffusen Wissen und einer Grundhaltung und Überzeugtheit sein, die ihn eben seinen Anspruch erheben lässt. Aber das auseinander zu klamüsern und sauber zu denken, können ja wir heute noch nicht mal nach all diesen Jahren, Jahrhunderten des Durchdenkens oder so, sondern wir kommen zu Formeln, von denen wir aber nie vergessen wollen, dass es bloße Formeln sind. Nicht unnütz, um nämlich zu zeigen, dass wir nicht gegen den Nichtwiderspruchssatz verstoßen. Und das gilt ja für das strikte Geheimnis, ich muss nicht zeigen können, wie es geht. Ich muss nur abweisen können, den Versuch zu zeigen, dass es nicht geht. Das ist nicht dasselbe. Das ist ganz wichtig. Also, dass das Hexen einmal eins falsch ist, eins ist 33, ist eigentlich völlig klar. Also, ich muss nur zeigen können, dass der Versuch, dass es nicht geht, scheitert. Bei wirklich strikten Geheimnissen. Ich kann nicht zeigen, wie es geht. Das ist der Unterschied zwischen wieder vernünftig und übervernünftig. Kontrarationem und Superrationem. Und das ist wichtig. Das Geheimnis ist über die Vernunft, aber nicht gegen die Vernunft. Gegen die Vernunft wäre Unsinn. Und Unsinn darf man nicht glauben. Das ist unter Gottes Würde und unter unserer Würde. Wir glauben keinen Unsinn. Ein anderer kann behaupten, es ist Unsinn. Aber das ist nicht mein Glaube. Sondern es reicht über die Vernunft hinaus. Ein Widerspruch ist nicht über die Vernunft. Der liegt unter der Vernunft. Den erkenne ich und sehe falsch. Also, Sie kommen hier nicht drum rum unter solche Unterscheidungen, und ich nehme dann auch muss einfach zur Kenntnis nehmen, dass viele sagen, ja, das sind ja bloße Spitzfindigkeiten, was soll das oder so. Aber hier geht es nicht anders, als mit so etwas zu arbeiten. Und das hat sich deswegen über die Jahrhunderte herausgebildet in diesen Streitigkeiten, solche Unterscheidungen, die wirklich hier unabdingbar sind, wenn man das überhaupt durchdenken will. Niemand muss es tun. Aber an sich finde ich es reizvoll, und wir sollten uns schon bemühen, unseren Glauben auch zu verstehen. Die Formel heißt ja, der Glaube sucht nach Einsicht. Wir wollen verstehen, was wir glauben. Verstehen heißt nicht begreifen, wohlgemerkt. Begreifen heißt etwas nach allen Seiten und durch so verstehen, wie es überhaupt noch verstanden werden kann. Und so können wir noch nicht mal uns selbst verstehen, geschweige denn den Partner, um von Gott ganz zu schweigen. Also erkennen heißt nicht begreifen. Bitte. Das begegnet so oft in Übersetzungen, Gott sei unerkennbar oder so. Nein, Gott ist unbegreiflich. Und ich kann doch den anderen Menschen erkennen als unbegreiflich. Ich kann ihn doch verstehen als unbegreiflich. Das gibt es doch. Auch wieder eine ganz wichtige Unterscheidung. Und wird immer so vermischt. Genau wie jetzt durch alle Kirchenzeitungen geht ja jetzt durch dieses neue Buch von der Mutter Teresa. Nicht? Und was lese ich da immer fort? Sie hatte Zweifel, Glaubenszweifel. Von Zweifel überhaupt nicht die Rede. Anfechtungen hat sie gehabt. Zweifel heißt, ich kündige das Vertrauen auf. Wenn ich sage, ich zweifle an meiner Frau, an meinem Freund, das heißt, ich kündige das Vertrauen auf, das ist unanständig, das zu tun. Und deswegen sagt Kardinal Newman an einer Stelle, ich habe schon mal zitiert, 1000 Schwierigkeiten machen nicht einen Zweifel, so wie 1000 Maultiere nicht ein Pferd machen. Die Engländer haben es ja so mit den Pferden, nicht, wie wir wissen. Bitte, auseinanderhalten. Deswegen wundern sich die Leute, wenn sie dann alte Beispiele gucken, dass die Leute sich des Zweifels wegen anklagen. Ja, Zweifel, nur zweifeln. Nein, zweifeln sollen wir nicht. Wenn wir es tun, ist es ein Mangel an Vertrauen. Aber angefochten sind wir. Und angefochten war Jesus. Warum hast du mich verlassen? Und angefochten war die Mutter Teresa, natürlich. Aber zu behaupten, das sei ein Zweifel, ärgert mich, obwohl es einfach nur wieder Sprachunvermögen ist. Bitte?
Wenn man das jetzt in Jesus Christus durchspielt, ist die Gott-Menschheit von Jesus Christus erkennbar oder unbegreifbar?
Also unbegreifbar ist er auf keinen Fall. Ich wollte sagen, begreifbar ist er auf keinen Fall. Es bleibt unbegreiflich, auch wenn es uns offenbart wird. Und ich bin auch überzeugt davon, dass uns das auch im Himmel unbegreiflich bleibt und dass ich das gar nicht schlimm finde. Weil die Frage ist, ob das, was ich begreife, nicht damit irgendwie auch so besessen und abgelegt ist oder so. Und ich will ja eigentlich nicht begreifen, sondern ich will ergriffen werden. Ich will in Gott daheim sein. Sie erinnern sich meine Bestimmung von Geheimnis, ganz wörtlich, Geheimnis. Ge ist eine Sammelsilbe, ein Haufen Viecher nennt man Getier, ein Haufen Berge, Gebirge. Am Schluss steht Nis, und Nis heißt so wie Heid. Ödnis ist es Öde, Wüstnis ist es Wüste und so. Ne? Und in der Mitte steht Heim. Geheimnis heißt versammelt daheim sein. Und wo ich daheim bin, das kann ich nicht noch umgreifen, weil es mich umgreift, wie das Kind im Mutterleib. Ich bin in Gott daheim dann. Und warum soll ich jetzt noch mal seine Heimat sein? Wie soll das gehen? Ne? Also, begreifen sicher nicht. Jetzt verstehen. Und da ist ja der Unterschied, dass ich hier in dem Fall, so sagt also die Schrift, ich das mit der natürlichen Vernunft auch nicht erkennen kann. Kein Wunder, dass die Leute, die jetzt nicht sich zum Glauben entschließen, dass die dann sagen, er ist eben ein großer Lehrer oder ein großer Sozialreformer oder sonst was. Da muss man sich nicht drüber wundern. Denn nur wenn man sich dem Heiligen Geist aufschließt, kann man erkennen, dass er der Herr ist. Dann kann ich das allerdings erkennen im Glauben, aber auch im Glauben begreife ich es nicht.
Ne? Also, ich kann es nicht begrifflich fassen, im Begriffe.
Wir können versuchen, das heißt, ja.
Im Weg des Verstandes.
Ja, das, und wir müssen es deswegen in Begriffe fassen, um dem anderen klarzumachen, dass wir keinen Unfug reden. Deswegen sind wir dazu genötigt. Weil jetzt, das kann doch nicht sein, Gott kann doch kein Mensch sein, Mensch kein Gott, drei nicht eins, eins nicht drei, ja, mal langsam. Wenn ich unterscheide zwischen wer und was, kann ich noch etwas sagen, wovon ich zwar zugebe, dass ich es nicht begreife, aber wo du nicht behaupten kannst, du hast gezeigt, es ist Unsinn. Und das ist die Pattsituation, wenn Sie so wollen, die eben genau diesen Ort für den Glauben aufmacht. Ich habe meinen Studenten immer gesagt, das ist so wie so ein Griff im Felsen für so zwei Finger, dass man von dort her intellektuell redlich glauben kann. Mehr ist es nicht. Aber das brauchen wir und darauf bin ich angewiesen. So ist es, kann kein Unsinn sein. Das ist ganz wichtig. Und das muss man versuchen, im Gespräch mit Leuten beibringen. Und natürlich kann man immer grob polemisieren, erstmal dagegen. Und dann muss ich den Leuten immer sagen, ja hör mal, ich kann nicht so grob dir zurückantworten, wie du antwortest. Ich muss dich einladen, jetzt wird es ein bisschen komplizierter. Weil im Nu ist was gefragt, aber geantwortet nicht. In der Physik ist es ja eigentlich dasselbe. Wenn da einer kommt und hat da was gehört und sagt, ja, ist das Licht nun Körper oder ist es Welle? Da sagt der Physiker, weder noch. Es ist was, was unter bestimmten Beobachtungen so und unter anderen anders. Und dann nehmen sie es ab. Aber wenn man jetzt mich fragt, ja, wie ist es, Gott oder nicht, ist jetzt Grab leer oder voll oder was weiß ich oder so, wo ich sage, mal langsam. Das ist schnell gefragt mit entweder oder. Aber nicht jede Frage muss man beantworten. So wie diese berühmte Frage, wann haben Sie aufgehört, Ihre Frau zu prügeln? Die bin ich nicht bereit zu beantworten. Ne? Also so muss man nochmal gucken, wie eine Frage aussieht und ob man sich überhaupt darauf einlassen soll oder nicht. Dialogbereit soll man sein, aber das heißt nicht, jede, sei es bewusst oder auch unbewusst, eigentlich hinterhältige und die Antwort schon vorbestimmende Frage, die muss man sich, der darf man nicht auf den Leim gehen. Deswegen bin ich hier so immer so scharf nochmal, weil sie Punkt sagt, bitte unterscheiden.
Bitte? Ich habe gehört, dass das Wort Gottesbegriff überhaupt nie in die Theologie Gottesbegriff.
Ja, könnte man so sagen. Nun hat Badrana mal gesagt, eine Theologie ist so gut wie die Philosophie, die da drin steckt. Nicht? Das kann man ja nicht so genau trennen. Aber es ist richtig, den Gottesbegriff muss ich schon vorher haben, sonst kann ich ja nicht vom Glauben reden. Das halte ich auch immer den evangelischen Kollegen vor, wenn die sagen, nein, wir haben zwar keine natürliche Theologie, wir fangen einfach mit Jesus Christus an. Dann sage ich, wenn du überhaupt nicht weißt, was Gott ist, wie kannst du dann behaupten, Jesus ist sein Sohn? Also irgendwas musst du doch schon vorher auch wissen. Dass dann der Begriff sich neu füllt und dass es dann sogar vielleicht besser ist, gar nicht mehr vom Begriff zu reden, weil Begriff nur diese Stufe ist, die eigentlich nur dient, Missverständnisse auszuschließen, ne, und nicht wirklich zu begreifen. Da treffen wir uns dann wieder. Und das kann man, wenn man das einmal aufmerksam geworden ist, übrigens auch sonst schon für Begriffe sagen, das merken zum Beispiel die Kinder von selbst. Wenn zum Beispiel Kinder meinen, sie könnten denen die Mathematik besser an Äpfeln beibringen als an Zahlen, nicht? Und legen da drei Äpfel hin und sagen, jetzt teilen wir die drei Äpfel unter drei Leuten. Und der eine Apfel ist schön rot und sauber und reif, der andere ist ein bisschen schrumpelig und würmig und der dritte so. Dann sagt das Kind, die kann ich nicht teilen. Da muss man dann jeden Apfel dritteln, nicht? Aber wenn ich sage drei durch drei, das geht natürlich. Also schon die Begriffe selber im ganz normalen Sinn sind schon nicht so toll, wie sie sind. Ich sage einfach Mensch und wo bleibt der Unterschied zwischen Mann und Frau? Deswegen hat zum Beispiel die Metaphysik den für nebensächlich erklärt. Kommt nicht groß vor. Im Mythos ist er der Hauptunterschied. Männlich und weiblich ist der Unterschied im Mythos. Und im Leben gehört er auch zum Thema Nummer eins. Nicht? Aber in der Metaphysik Nebensache. Nur einmal so vom Begriff ausgegangen wird. Aber wenn so ein wesentlicher Unterschied da nicht drin steckt, dann zeigt sich doch eine massive Grenze vom Begriff. Da müssen wir gar nicht von Gott reden. Hier schon, nicht? Wenn ich das also mit weiß, dass Begriffe so eingeschränkt nur gelten, dann kann ich es auch dann hier, muss mich das wieder nicht so wundern. Sie merken, mir liegt so dran, dass wir die naheliegende Falle vermeiden, zu sagen, sonst ist ja alles ganz normal und vernünftig, nur wenn wir von Gott reden, wird es so kompliziert. Wenn man ein bisschen genauer hinguckt, gilt das für alles Reden und Sprechen schon. Auch wenn wir die Begriffe auf uns Menschen anwenden und auf Dinge, auch bei Tischen und Stühlen. Ich muss von so viel absehen, deswegen nennt man ja den Begriff einen abstrakten Begriff. Also ich habe alles Mögliche abgezogen und weggelassen dabei. Ist für manche Zwecke ganz gut, nur muss ich es an die richtige Stelle wieder reintun. Und da ist die Gefahr, dass die Leute erstmal weglassen und da haben sie nur den Begriff und dann jetzt kommt der Begriff nicht vor, aus. Und das war natürlich hier auch das Problem. Also, dass er sagt, ich muss sehen, wie gehe ich damit um. Drei Personen, die in der Heiligen Trinität geglaubt werden, die müssen erfasst werden und die werden eben erfasst von dort her. Und wo er dann zurückgeht, sowohl auf die Grammatik wie auf das Schauspiel. Wenn Sie jetzt mal gucken auf der Seite 10 am Schluss, da heißt es dann, daher ist die Person des Sohnes gleichsam eine Gestalt und ein Antlitz, worin der Vater erkannt wird. Und die Person des Vaters wird in der Gestalt des Sohnes erkannt. Das ist Blatt 10, Seite 115, unten. Wo er sagt, es gibt einerseits die Verschiedenheit und andererseits aber auch die Zusammengehörigkeit. Vater, Sohn und Geist sind nicht bloß Zustände, der Pfarrer sogar ist Akzidenzien, Zugehörigkeiten. Akzidenz könnte man am besten übersetzen, wenn ich schon bei was und wer war, mit wie sein. Ja, Akzidenzien ist das wie sein. Groß oder klein, farbig, hier oder dort. Das sind die sogenannten Kategorien bei Aristoteles. Das wie sein. Und die Haupteinteilung bei den verschiedenen Formen des Redens ist zwischen der Substanz, dem Bestand und den Zuständen, also das Wie-Sein. Und Sohn und Geist sind eben nicht irgendwelche Wie-Seins vom Vater und sind auch nicht bloß seine Hand oder sein Arm. Sie zeigen ihn zwar, aber so, dass sie zugleich ihm gegenüberstehen und wie dann im Folgenden deutlich werden wird, so gegenüberstehen, dass sie zugleich auch noch einmal sie selbst sind und gleichen Ranges sind. Das werden wir dann sehen. Das ist das, was ich von mir aus sagen wollte und jetzt haben ja schon zwischendurch sich eingemischt, dass sie jetzt nochmal überhaupt die Gelegenheit haben, das nochmal aufzunehmen.